Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Dass Schweden ein Problem mit der Bandenkriminalität hat, das hat sogar König Carl Gustav in seiner Neujahrsansprache eingeräumt. Welches Ausmaß? Die schwedische Polizei hat in dieser Woche Zahlen präsentiert. Libyen soll nicht ein zweites Syrien werden. Einen weiteren Stellvertreterkrieg wollen die Regierungen der EU verhindern. Aber mit welchen Druckmitteln? Und nirgendwo wird in Polen die Abhängigkeit von der Kohle so deutlich wie in der schlesischen Stadt Katowice. Und besonders dort zeigt sich der Stolz der Bergarbeiter auf einen Beruf, der Generationen geprägt hat. Schweden hat ein Problem mit der Bandenkriminalität. Das Problem ist inzwischen so groß, dass die öffentliche Sicherheit stark bedroht ist. Nicht nur im Großraum von Stockholm, auch in der Stadt Malmö kämpfen die Banden um die Vorherrschaft in der Unterwelt. Mit einer Brutalität, die Schweden so noch nicht erlebt hat und die das vergangene Jahr geprägt hat. Die schwedische Polizei will die Kontrolle auf den Straßen zurückerobern und sie hat sich nun in dieser Woche mit ersten Erfolgen gemeldet. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Ende vergangenen Jahres war Anders Thornberg noch voller Sorge. Wir sehen, dass der Waffengebrauch im organisierten Verbrechen immer mehr zunimmt. Da gibt es anscheinend keine Grenzen mehr. Junge Leute müssen immer roher und gnadenloser sein, um in der kriminellen Hierarchie aufzusteigen. Sie gehen gar nicht mehr davon aus, dass sie mit 25, 30 Jahren überhaupt noch leben. Thornberg ist Schwedens oberster Polizeichef. Nach Jahren ständig zunehmender Waffengewalt hatte er sich an die Öffentlichkeit gewandt und auch an die Politik. Im Kampf gegen die Gangkriminalität, die vor allem in den Ballungszentren im Westen, Süden und Osten des Landes ein Riesenproblem ist, sei die Polizei alleine machtlos. Von der Politik verlangte er mehr Kompetenzen für seine Polizei, etwa was die Erlaubnis, Handygespräche abzuhören angeht. Aber auch das reiche nicht aus. Eltern, Schulen, Sozialdienste, alle Bürger müssen vorbeugend etwas dafür tun, dass nicht noch mehr Jugendliche in die Kriminalität abrutschen. Zusätzlich startete die Polizei erst einmal nur in Malmö als Reaktion auf den Mord an einem 15-jährigen Jungen die Operation Rimfrost, das heißt zu Deutsch Raureif. Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität werden priorisiert, mit besonderem Blick auf mutmaßliche Schlüsselfiguren. Das Ganze inzwischen offenbar mit ersten Erfolgen. Einige Bosse seien bereits aus dem Verkehr gezogen, Gangs aufgelöst worden, heißt es. Und nun bestätigt die Statistik der Polizei zumindest eine kleine Trendwende. Danach hat es 2019 zum ersten Mal seit Jahren, vor allem in den Großstädten Schwedens, weniger Schusswaffengewalt gegeben. In Anführungsstrichen nur noch an 8 von 10 Tagen. Insgesamt waren es 320 Fälle mit 41 meist jungen Todesopfern. In Göteborg wurden im Vergleich zu 2018 nur halb so viele Schießereien registriert. Den geringsten Rückgang gab es im Großraum Stockholm. 85 Mal wurde geschossen, 16 Menschen starben. Man sei natürlich nicht zufrieden, so ein Polizeisprecher in Malmö. Aber die Entwicklung in den Ballungsgebieten gehe in die richtige Richtung. Unter anderem würden immer mehr illegale Waffen sichergestellt. Allerdings gibt es auch weniger positive Erkenntnisse. Zum einen ist die Zahl der Opfer seit 2 Jahren etwa gleich, auch wenn es weniger Schießereien gibt. Das heißt, dass diese Schießereien tödlicher verlaufen als früher. Und die Polizei sieht Zeichen dafür, dass eskalierende Gangkriminalität verstärkt auch in kleineren Städten und ländlichen Gegenden, besonders im Norden, zunehmend zum Problem wird. Ein Problem, das trotz der kleinen Trendwende vor allem in Malmö und Göteborg noch immer eines der größten im Land ist und sogar von König Carl Gustav bei seiner Neujahrsansprache besonders erwähnt wurde. Wir erleben, wie unterschiedliche Verbrechen in unserer Gesellschaft für Unsicherheit sorgen. Sprengstoffanschläge, Schießereien, das macht nicht nur den Menschen Sorgen, sondern auch mir und meiner Familie.
Nicht nur das schwedische Königshaus sorgt sich. Das Ausmaß der Bandenkriminalität ist ein großes Problem in Schweden. Aus Stockholm berichtete Carsten Schmiester. Bergmann zu sein, darauf konnte man jahrzehntelang stolz sein, auch in den polnischen Kohlerevieren. Hunderttausende haben unter Tage gearbeitet. Die schlesische Region versorgte das Land mit Kohle und Stahl. Die Bergarbeiter waren privilegiert, bekamen extra Löhne, dazu zahlreiche Vergünstigungen. Das ist heute Geschichte. Die Bergbaubranche hat in den letzten 3 Jahrzehnten einen massiven Umbau erlebt. Dutzende Zechen wurden geschlossen, zehntausende Bergleute in den Ruhestand geschickt. Nur noch 40.000 Kumpel arbeiten unter Tage, die meisten angestellt bei einer staatlichen Holding. Ernst Ludwig von Aster über einen jungen Bergmann, der von den alten Privilegien nur noch träumen kann.
Ein Straßendorf in Schlesien, 30 Kilometer von Katowice entfernt. Am späten Nachmittag rollt ein dunkler Kombi auf den Parkplatz vor der Bäckerei. Ein schlaksiger Mann mit dunklem Kapuzenpulli steigt aus, grüßt. Der 30-Jährige hat den Treffpunkt vorgeschlagen. Hier will er über seine Arbeit als Bergmann erzählen, anonym. Nennen wir ihn also Tomek. Er liebt seinen Beruf, hat er am Telefon gesagt, aber er will keinen Ärger mit den Kollegen. Einige mögen es nicht, wenn man mit Deutschen über das Thema Kohle und Bergbau redet. Die Bäckerei schließt bereits in 10 Minuten. Damit hat er nicht gerechnet. Winteröffnungszeiten. Tomek muss kurz überlegen und schlägt für das Interview dann einen anderen Ort vor. Tomek braust mit seinem Kombi über die dunklen Dorfstraßen mit 60 Stundenkilometern, auch dort, wo 30 vorgeschrieben sind.
Für mich stand von Anfang an fest, dass ich Bergmann werde. Alle in meiner Familie waren Bergleute. Mein Vater, mein Großvater, mein Onkel. Auch mein Bruder arbeitet in einer Mine. Und auch mein Schwiegervater arbeitet dort. Meine Schwester heißt Barbara, so wie die Schutzheilige der Bergleute.
Linke Hand ragen die Kamine eines Kraftwerks in die Höhe. Dahinter, von der Dunkelheit verhüllt, erahnt man riesige Gesteinshalden. Die größten Europas, sagt Tomek stolz. Drumherum flache Landschaft, hier und da Einfamilienhäuser. Warm leuchtet das Licht der Kneipe in der Dunkelheit. Kein Auto parkt davor, doch es ist geöffnet. An den Wänden viel Holz, einige Pferdesättel, daneben ein großes Porträt von John Wayne. Der Wirt trinkt an der Theke mit dem einzigen Gast. Tomek steuert eine Ecke an, zwängt seine langen Beine unter den Holztisch. Der Bergmann ist gelenkig, muss es in seinem Beruf auch sein. Unser Streb, in dem wir arbeiten, ist sehr niedrig, erzählt er, manchmal nur 1,20 Meter hoch. Mit Helm und Knieschützern kriechen sie in den Abbauraum hinein, in 420 Meter Tiefe bis zur Kohlewand. Sein Werkzeug schleift Tomek in den engen Gängen oft am Bein hinter sich her. Ruckzuck nennt er das. Ich mag meine Arbeit, sagt Tomek. Mehr als 6.000 Tonnen Kohle fördern sie hier pro Tag in einem der ältesten Bergwerke Polens.
Wäre heute noch die liberale PO-Regierung an der Macht, dann wären die Zechen schon geschlossen. Sie haben einfach allem zugestimmt. Der Reduzierung der Emissionen, dem Klimaschutz und so weiter. Unsere nationalkonservative Regierung, die kümmert sich um uns Bergleute. Präsident Duda hat in einer seiner Reden gesagt, Kohle und Bergbau, das ist unser nationales Erbe. Und Kohle ist unser wichtigster Brennstoff.
80% seines Stroms produziert Polen heute noch in Kohlekraftwerken. Dennoch, auch unter der nationalkonservativen PiS-Regierung werden Zechen geschlossen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Tomeks Betrieb gehört zur staatlichen Kohleholding. Die hieß ursprünglich Kompania Węglowa, heute heißt sie Polska Grupa Gornica. Der größte Kohlekonzern Europas wirbt der Staatsbetrieb für sich. Ein Sammelbecken für unrentable Zechen, die sich nicht privatisieren lassen, sagen Kritiker. Auf jeden Fall beschäftigt das Unternehmen knapp 30.000 Bergleute, so wie Tomek.
Eigentlich fehlen uns Bergleute. Es gibt viele junge Männer, die kommen zu uns, arbeiten einen Monat und dann sehen sie ihren Lohnzettel. Und dann arbeiten sie lieber woanders.
Der 30-Jährige schüttelt den Kopf. Er hat Maurer gelernt, bevor er unter Tage anfing. Vor 7 Jahren war das. Im Schnitt verdient Tomek monatlich knapp 800 Euro netto. Wann immer es geht, arbeitet er 3 Samstagsschichten zusätzlich im Monat und einen Sonntag. Das bringt dann umgerechnet 200 Euro zusätzlich.
Früher konnte ein Bergmann seine Familie ernähren. Die Zeiten sind vorbei. Bei manchen privaten Unternehmen verdienen Bergleute heute 50% mehr als bei der staatlichen Kohleholding.
Auch er hofft, irgendwann zu einer privaten Zeche wechseln zu können. Denn Kohle, da ist er ganz sicher, wird in Schlesien auch in Zukunft abgebaut werden. Beim EU-Gipfel im Dezember machte die polnische Regierung zuletzt klar, dass sie vorerst auf Kohlekurs bleiben will. Als einzige weigerte sie sich, die Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 mitzutragen.
Gegen den Bergbau in Polen läuft eine Medienkampagne. Andere EU-Länder setzen weiter auf die Kohle. In Deutschland geht sogar ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. Warum sollen wir dann mit der Förderung aufhören? Ich glaube, das ist eine Kampagne.
Vieles, sagt Tomek, könne er nicht verstehen. Etwa, dass polnische Kraftwerke russische Kohle verheizen, da diese günstiger ist und sich neben seiner Zeche tausende Tonnen zu großen Halden türmen, weil sich kein Abnehmer findet. Tomek schüttelt den Kopf, blickt trotzig.
Ich bin stolz darauf, ein Bergmann zu sein. Unter den Bedingungen da unten klarzukommen. Und die Leute respektieren einen. Leider aber zahlt sich das finanziell nicht aus.
Polen bleibt erst einmal auf Kohlekurs. Das war eine Reportage von Ernst Ludwig von Aster. Für die europäische Krisendiplomatie geht es derzeit nicht nur um den Iran, auch der Bürgerkrieg in Libyen gilt als äußerst besorgniserregend. Und dass die Türkei Soldaten in das nordafrikanische Land geschickt hat, verschärft die Krise zusätzlich. Keine gute Ausgangslage für diejenigen, die auf Vermittlung und auf Dialog setzen, statt auf militärische Interventionen. Und dennoch, um eine weitere Eskalation zu verhindern, wollen mehrere europäische Staaten den Druck erhöhen und die wichtigsten Kriegsbeteiligten von politischen Gesprächen überzeugen. Bereits gestern gab es ein Krisentreffen in Brüssel, an dem die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien teilgenommen haben. An diesem Mittwoch hat die ägyptische Regierung nach Kairo eingeladen, um mit Vertretern aus mehreren Mittelmeerländern über die Lage in Libyen zu beraten. Auch der italienische Außenminister Luigi Di Maio ist dabei. Über die Rolle Italiens bei den internationalen Versuchen, den Libyen-Konflikt zu deeskalieren, kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jörg Seißelberg sprechen. Herr Seißelberg, wie sieht denn die italienische Deeskalationsstrategie aus?
Also die italienische Strategie hat zwei Leitplanken, was Libyen anbelangt. Das erste lautet, für eine diplomatische Lösung keine militärische Intervention. Die zweite, wir bewegen uns in der Libyen-Frage im europäischen Geleitzug, also keine Alleingänge, sondern ein koordiniertes Vorgehen mit den europäischen Verbündeten. Und dabei ist Berlin allererster Ansprechpartner. Das Verhältnis zu Paris außenpolitisch von Rom aus war in den vergangenen Jahren ja nicht einfach. Generell müsste Italien bei der Suche nach Lösungen im Libyen-Konflikt eine zentrale Rolle spielen, denn kein europäisches Land hat derart enge historische Verbindungen nach Libyen. Bis vor ein paar Jahrzehnten war Italien ja noch Kolonialmacht in Libyen, auch wegen der wirtschaftlichen Interessen Italiens in Libyen. Müsste Rom eine große Rolle spielen jetzt bei der Lösung dieses Konflikts. Allein es mangelt in Italien hier an konkreten Ideen, wie denn dieser Beitrag Roms aussehen könnte. Die Medien berichten hier in diesen Tagen mit ziemlich spöttischem Unterton über den erwähnten Außenminister Di Maio, der noch relativ frisch im Amt ist, Markenzeichen keine Englischkenntnisse und der wirklich keine sehr souveräne Figur abgibt in den bisherigen Wochen im Amt. Di Maios auffälligster Beitrag jetzt zum Libyen-Konflikt war am Wochenende ein Facebook-Artikel, in dem Italiens Außenminister Kriege grundsätzlich verurteilt, relativ wolkig für pazifistische Lösungen wirbt, aber keine wirklich konkreten Vorschläge macht. Der eigentlich wichtige Akteur in der Libyen-Frage in Rom ist daher Ministerpräsident Conte zusammen mit seinem außenpolitischen Berater Benassi. Beide vertreten die Linie, die erwähnte, keine militärische, sondern eine diplomatische Lösung und eine gemeinsame geschlossene Haltung der EU.
Welche Druckmittel hätte Italien denn, die Regierung in Tripolis an den Verhandlungstisch zu bekommen?
Also wenn jemand positiven Einfluss auf Sarraj hat, den führenden Mann in Tripolis, dann sicherlich Rom. Keine andere Regierung hat so schnell, so konsequent und auch so alternativlos auf die Sarraj-Regierung gesetzt wie Italien. Das mündete vor 2 Jahren in einem Abkommen zur Bekämpfung der Menschenschlepper auf dem Mittelmeer, in dessen Rahmen auch viel Geld aus Rom geflossen ist an die Regierung in Tripolis. Und das wissen auch nicht alle. Italien hat seitdem auch eine eigene Militärbasis in Libyen. Die liegt neben dem Flughafen Misurata auf halber Strecke zwischen Tripolis und Sirte, der Stadt, die jetzt nach eigenen Angaben von Truppen des Generals Haftars erobert wurde. Also Italien ist da wirklich mittendrin, auch wenn das Ganze keine Kampfmission ist, sondern die italienischen Soldaten sich hauptsächlich um den Betrieb eines dort eingerichteten Militärkrankenhauses kümmern. Aber Italien ist dort präsent, hat zweifellos Einfluss auf die Regierung in Tripolis, aber diesen hat sie nicht wirklich genutzt bislang. Jetzt durch den Eintritt der Türkei in den Konflikt ist Italien sozusagen in zweite Glied gerückt. Sarraj braucht dringend militärische Unterstützung und die bekommt er jetzt halt aus Istanbul, nicht aus Rom. Deswegen ist Roms Einfluss derzeit weniger stark, als er noch vor ein paar Wochen gewesen ist.
Sie haben es bereits angesprochen, wenn es um Libyen geht, verfolgen Italien und Frankreich unterschiedliche Interessen. Zumindest unterstützt der französische Präsident den Ministerpräsidenten Libyens Sarraj nicht vorbehaltlos. Inwieweit ziehen denn jetzt in dieser Situation Rom und Paris an einem Strang?
Also formal würden beide Seiten behaupten, dass sie das tun, auch des innereuropäischen Friedens willen. Aber die Realität hinter diesen öffentlichen Bekundungen, die sieht schon anders aus. Zum einen sind Rom und Paris seit langem alles andere als außenpolitisch beste Freunde. Vor nicht einmal einem Jahr hat Paris ja seinen Botschafter aus Rom zu Gesprächen zurückgerufen, aus Verärgerung über den jetzigen Außenminister Di Maio, der damals öffentlich die Gelbwesten-Proteste gegen Macron unterstützt hat. Also Freundschaft außenpolitisch geht definitiv anders und auch in Libyen haben Italien und Frankreich durchaus unterschiedliche Interessen. Da geht es, wenig verwunderlich, um Wirtschaftliches, um Erdöl. Italien ist mit dem ehemaligen Staatskonzern Eni dort sehr präsent. Frankreich mit Total ebenfalls und würde dort gerne mehr Förderrechte haben. Und Paris ist auch das Land in Europa, das Italiens Führungsanspruch in Anführungsstrichen in Libyen in Frage stellt, mit Blick auch auf die französische Interessensphäre südlich der Sahara. Also dieser Führungsanspruch, den Rom unter den europäischen Ländern in der Libyen-Frage quasi selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, der wird von Paris in Frage gestellt. Also da gibt es diverse Unwuchten. Die Einheit, die in dieser Frage nach außen präsentiert wird, die ist eine ziemlich brüchige Fassade.
Noch kurz zum Schluss. Die italienische Regierung war dabei, zusammen mit der Bundesregierung eine internationale Libyen-Konferenz vorzubereiten. Wie geht es da jetzt weiter?
An diesem Prozess will man in Rom festhalten. Das war ja nicht einfach für Italien, hier Berlin die Federführung bei diesem Prozess zu überlassen. Aber da hat man sich zurückgezogen oder einen Schritt zurückgemacht, um einem unbefleckten Makler in Libyen diesen Prozess leiten zu lassen. Italien ist da dabei im engen Dialog mit Berlin, wie überhaupt das außenpolitische Verhältnis in dieser Frage zwischen Rom und Berlin relativ eng ist. Conte setzte auf Berlin und auch gerade sein außenpolitischer Berater Benassi, viele Jahre Botschafter in Berlin, trägt hier zu einer sehr, sehr engen Abstimmung mit Berlin bei.
Vielen Dank, Jörg Sasselberg in Rom. Und das war Europa heute. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.